Sie zählt zu den wichtigsten Kunstmessen weltweit, die Art Basel. Jährlich strömen Zehntausende BesucherInnen, Kunstbegeisterte, SammlerInnen, GaleristInnen und nicht zuletzt auch die KünstlerInnen in die Stadt am Rhein. Mehr als 280 Galerien aus 42 Ländern nehmen in diesem Jahr teil. 19 von ihnen übrigens zum ersten Mal. Worauf ihr euch in diesem Jahr freuen könnt, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Wie immer sind Sie einen Schritt voraus und haben sich im Vorfeld intensiv auf Basel vorbereitet. Das Leitungsduo vom Monopol-Magazin, Elke Buhr und Sebastian Frenzel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Die Art Basel ist ein gesetzter Termin im Kalender. Da kommt man nicht drum rum, wenn man in der Kunst sich bewegt. Die Messe gehört zu den wichtigsten Treffen. Eure Koffer sind sicherlich schon gepackt, vermute ich. Mit welchen Erwartungen fahrt ihr hin und womit glaubt ihr, kommt ihr zurück?
Also ich hoffe, dass das Wetter gut wird. Das ist immer das Allerwichtigste. Ich meine, die Art Basel ist Mitte Juni und das Schönste eigentlich an der Art Basel ist, dass man da im Rhein schwimmen kann, wenn es gut läuft. Also man kann im Rhein, kann man so an einer Stelle dann ins Wasser, dann hat man so ein kleines Fischli, heißt das. Das sind so Plastiktaschen, in die man seine Klamotten reintun kann. Dann ist es gleichzeitig so ein bisschen Luft drin und damit kann man dann durch die halbe Stadt irgendwie schwimmen und dann auf der anderen Seite wieder raus. Also das ist mein Hauptziel in diesem Jahr, weil im letzten Jahr hat das leider nicht funktioniert, weil da Hochwasser war. Also das wäre meine Erwartung an die Art Basel. Sebastian, wie sieht's bei dir aus?
Ich weiß, womit wir zurückkommen werden, nämlich mit Muskelkater in den Oberschenkeln und in den Waden. Man muss auf jeden Fall auch auf sein Schuhwerk achten, weil man natürlich irre viel rumläuft und steht. Und ich habe darüber auch mit der Messedirektorin Maike Kruse gesprochen, die auch schon gesagt hat, ja, auf jeden Fall bequeme Schuhe haben Vorrang vor Schick. Nebenbei schauen wir uns natürlich auch ganz viel Kunst an, weil es ja weder eine Schwimmmesse ist, noch eine Leichtathletik-Fitnessmesse, sondern wir vor allem natürlich für die Kunst hinfahren.
Komm.
Ich habe es jetzt gerade schon zweimal angedeutet, sie gehört zu den ja eigentlich wichtigsten Messen weltweit, Kunstmessen. Warum eigentlich?
Na, die Art Basel ist ja nicht die älteste Messe, sondern das ist ja die Art Cologne. Aber sie hat der Art Cologne relativ schnell den Rang abgelaufen. Historisch liegt das an letztlich den ökonomischen Rahmenbedingungen unter anderem, weil die Schweiz hat sehr gute Bedingungen, also das heißt niedrige Steuern, gute Handelsbedingungen. Dann gibt es da noch die Freilager, die Zollfreilager, wo man dann die Sachen, die man gekauft hat, gleich abstellen kann, ohne überhaupt darauf Steuern oder Zoll zu zahlen. Das ist das eine. Aber das andere, das reicht natürlich nicht, sondern die Art Basel wird durchgeführt mit der berühmten Schweizer Präzision. Also die sind einfach perfekt. Die wissen, sie sind die beste Messe weltweit für zeitgenössische Kunst und haben die höchsten Standards und bemühen sich dann auch wirklich. Also es ist, glaube ich, wenn man teilnimmt, ist es dafür auch teuer. Also man muss das alles in diesen schrecklichen Franken sehr, sehr teuer bezahlen, aber dafür läuft das auch alles richtig super. Das ist eine Messe, also normalerweise gehe ich nicht gern auf Kunstmessen, weil man da auch so viel schlechte Kunst sieht. Und auf der Art Basel sieht man einfach gute Kunst. Also man sieht die Top-Kunst, die weltweit auch gehandelt wird, die die Sammler haben wollen, die in den Museen landet. Und das ist einfach schon ein totaler Unterschied.
Nur in Basel oder auch in den Dependenzen? Weil es gibt ja auch quasi in Paris, in Hongkong, in Miami gibt es ja auch von der Art Basel quasi Dependenzen. Jede Jahreszeit kann man woanders sich Kunst angucken. Ist das dort ähnlich oder bezieht sich das jetzt nur auf Basel, was du gerade gesagt hast?
Jede Messe hat ja schon so ein eigenes Profil. Also auch regional erkennt man das ja. Die Messe in Miami deckt halt vor allem den nord- und südamerikanischen Markt ab, der gigantisch ist natürlich. Die Messe in Hongkong wurde gegründet, weil der asiatische Markt unglaublich boomte und immer noch boomt, bis runter nach Australien, Neuseeland, in solche Regionen. Und die ja erst vor wenigen Jahren gegründete Messe in Paris ist total verankert in der Stadt zum einen und zum anderen auch in der Modeszene. Also die Art Basel ist natürlich sehr clever darin, so Märkte ausfindig zu machen. Die werden jetzt sicherlich nicht noch drei Messen in Europa aufmachen. Und auch in Nordamerika, glaube ich, da hat man immer mal spekuliert, ob noch irgendwas in L.A. oder in New York oder so dazukommt. Aber die haben eigentlich ihren Markt gut im Blick. Wir werden ja vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen, dass es da aber auch Neuerungen gibt, weil sich natürlich die Welt und die Wirtschaft verändert und die Art Basel da auch immer Schritt hält.
Naja, und von der Qualität her ist der Anspruch schon überall sehr hoch. Ich würde aber doch denken, letztlich Basel ist irgendwie immer noch top of the top. Also ich glaube, es gibt die meisten Galerien, die nach Basel wollen. Also da ist der Druck am größten. Und vielleicht ist es auch meine Perspektive, weil das eine europäische Perspektive ist. Basel ist sozusagen wirklich das Zentrum immer noch.
Dann lass uns direkt reingehen in die Kunst, was man dort alles sehen kann. Ihr kennt sicherlich das Programm schon in- und auswendig. Worauf freut ihr euch am meisten?
Ich freue mich wahnsinnig auf die Unlimited. Also das ist auch etwas, was es nur in Basel gibt. Das ist eine ganze Halle, die für Großinstallationen reserviert ist. Und da haben halt Installationen Platz, wie die sonst nur in großen Museen Platz haben. Also wirklich richtig riesig. Also nichts, was sich Sammler zu Hause irgendwie an die Wand hängen können, sondern das ist wirklich museal oder für Großsammler. Und da wagen die Galerien auch was. Und das macht eigentlich immer richtig Spaß.
Ja, genau. Da ist eine ganz tolle Arbeit dabei von Jupp van Lieshout, der 40 Jahre daran gearbeitet hat, ein Parcours, eine Installation, die so die Suche des Menschen nach dem Glück abdeckt und verschiedene Möglichkeiten, wie man es finden kann. Dann gibt es einen U-Bahn-Eingang von Martin Kippenberger, der hatte mal die Idee, die für ihn typisch beknackte Idee, dass man überall auf der Welt ja U-Bahn-Eingänge hinstellen könnte, in Alaska und in der Schweiz, in den Bergen. Und jetzt kommt so ein U-Bahn-Eingang eben auf die Art Basel. Also auf die Unlimited freue ich mich auch. Und dann toll wird auch immer der Parcours. Damit expandiert die Messe in den Stadtraum. Das wird wieder stattfinden rund um die Clara-Straße. So eine ehemalige, ja, kleinstädtische Shoppingstraße, wo mittlerweile auch viel Leerstand herrscht. Und wo man dementsprechend tolle Läden, leerstehende Läden und andere gute Flächen findet, die jetzt mit Kunst bespielt wird und mit Konzerten, mit Lesungen, mit Party. Und das wird bestimmt auch super.
Und das sind aber dann Ereignisse, die jetzt in der Stadt zum Beispiel sind, die dann nur für die Zeit der Messe sind und danach wieder verschwinden.
Ja, genau, das mit der Clara-Straße, das ist wirklich, wirklich lustig, weil da sind wirklich so 1-Euro-Shops und man kommt dann halt in die Shopping-Center rein, man kommt so in die kleinen Handwerksläden rein und da sind dann zum Beispiel, also in einem der Shopping-Center hat man dann plötzlich die Regenmäntel von dem Künstler Bayerle, die halt wirklich sehr lustig sind, so aus den 60er Jahren. Und also das heißt, das vermischt sich dann auch so alles. Und das ist halt doch immer dieses typische Rätselspiel. Ist das jetzt Kunst oder ist das vielleicht doch einfach nur der Shop? Und das macht wahnsinnig Spaß, da entlang zu spazieren. Und vor allen Dingen ist die Clara-Straße auch eine der wenigen Orte in Basel, wo man dann zwischendurch noch sich günstig vielleicht irgendeinen Snack holen kann. Also da ist so Basel fast normal.
Okay, also auf jeden Fall ein Geheimtipp, den wir jetzt gerade sehr öffentlich gemacht haben, aber vielleicht auf jeden Fall ein Spaziergang in diese Richtung wert. Ich habe mich auch gefragt, kommt ihr eigentlich selber, also ihr kommt natürlich mit vielen Eindrücken, Begegnungen und Gesprächen zurück, aber auch mit Werken?
Na, schön wär's. Also was auf der Art Basel verkauft wird, da kann man nicht, also selbst mit, sagen wir mal, gut, also ich glaube, es gibt schon Werke da für 5.000 Euro, wenn man jetzt irgendwie, es gibt da ja auch so eine extra Sektion für junge Galerien, für Emerging Artists, wie man so sagt, also aufstrebende Künstlerinnen und Künstler. Und die Galerien, das ist praktisch, das wird unterstützt von der Messe, das heißt, die zahlen nicht so viel. Und da gibt es natürlich auch günstigere Werke, also sagen wir mal, da kauft man eine kleine Papierzeichnung vielleicht, das könnte man, genau, ganz klein könnte man vielleicht noch machen, aber eigentlich ist es komplett nicht unsere Kragenweite, fürchte ich.
Nein, finanziell nicht. Aber es ist, was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, es ist auch immer so ein guter, so ein Check-up, was eigentlich gerade relevant ist, auch an neuen Werken. Also oft sieht man dann auf der Art Basel Werke wieder oder Künstler und Künstlerinnen wieder, die man vielleicht schon mal in einer Einzelausstellung gesehen hat, die auf der Documenta vielleicht waren oder auf einer Biennale weltweit. Und auf der Art Basel merkt man dann so ein bisschen, was sich herauskondensiert, was natürlich auch marktgängig in irgendeiner Form sein muss. Und das ist für uns dann natürlich auch immer spannend zu sehen, welche Tendenzen kann man da vielleicht ablesen, in welche Richtung entwickelt sich der Markt.
Klar, also professionell ist es natürlich total wichtig. Also weil wir sammeln da eigentlich dann auch fürs ganze Jahr. Das ist, also es ist nicht ganz so toll wie auf der Venedig-Biennale. Ich glaube, da kriegt man noch mehr Input, aber in Basel kriegt man einfach wirklich viel Input. Da kommen wir dann wieder und sagen auch, okay, das ist jetzt, die könnten wir mal vorstellen in der Emerging Artist oder die ist jetzt wirklich wichtig. Und natürlich auch, was in den Institutionen in der Stadt gleichzeitig passiert, ist auch so ein Seismograph. Also wen zeigt eigentlich gerade die Kunsthalle, wen zeigt das Kunstmuseum, was sind die großen Ausstellungen? Da gehen dann auch alle hin. Und das ist auch total wichtig für uns dann zu sehen.
Genau, wir sammeln keine Werke, wir sammeln Erfahrungen.
Ja.
Habt ihr Beispiele oder ist das noch zu früh zu sagen?
Nee, gar nicht. Also zum Beispiel, was in den Institutionen läuft, es gibt eine große Ausstellung von Steve McQueen. Das ist, den kennt man vielleicht auch als Filmregisseur. 12 Years a Slave zum Beispiel hat der gemacht, aber der hat eigentlich ja Videokünstler. Und der hat eine große Ausstellung im Schaulager in Basel. Und das ist eine ganz faszinierende Institution. Das ist eigentlich gegründet worden auch von privaten Sammlern. Also in Basel gibt es wahnsinnig reiche private Sammlungen und Stiftungen. Und die Emanuel-Hoffmann-Stiftung hat dieses Schaulager gegründet eigentlich als Ort, um an zeitgenössischer Kunstsammlung zu forschen. Und die machen so alle 2 Jahre dann so fast eher so aus Spaß, machen die mal eine Ausstellung und die sind dann aber natürlich richtig super und da gehen dann alle hin. Und das ist in diesem Jahr Steve McQueen und der zeigt eine große Installation, die vor allen Dingen um Sound geht, also um Bass. Also es geht um afroamerikanische Musik und um The Bass. Und da freue ich mich total drauf.
Sebastian, du? Fällt dir noch was ein?
Also toll wird auf jeden Fall auch Clara Lideen. Die ist jetzt auch keine super Neuentdeckung. Die ist seit Jahren als so ein Kunstpunk eigentlich in der Welt unterwegs und taucht immer mal wieder hier und da auf. Hat so ein tolles Video gemacht, wie sie durch die New Yorker U-Bahn tanzt. Hat sich selber mal porträtiert in so einem Trenchcoat und drin sind so Bolzenschneider und Taschenlampe, als würde sie gleich irgendwo einbrechen. Die hat Skulpturen aus Mülleimern, so diese orangefarbenen Mülleimer, die man kennt aus dem Straßenraum, hat sie zu Kunstwerken erklärt. Und irgendwo so zwischen Situationisten und Street Art und Konzeptkunst bewegt die sich und macht immer wieder überraschende Arbeiten. Und die hat eine große Einzelausstellung in der Kunsthalle in Zürich, also ein Stück Bahnfahrt von der Basel-Messe entfernt.
Die hoffentlich pünktlich sein wird.
Das ist ja die Schweiz, da sind die Züge alle pünktlich und die Straßenbahnen auch und auch sonst alles. Das ist ja das Verwirrende in der Schweiz.
Es gibt zum ersten Mal dieses Jahr die Art Basel Awards. Mit diesem Award sollen Menschen ausgezeichnet werden, die sich besonders für die Zukunft der Kunst einsetzen oder eingesetzt haben. Es geht dem Art Basel Team da explizit darum, nicht einzelne Erfolge auszuzeichnen, sondern langfristiger zu denken. Welchen Einfluss kann so ein Award im Vergleich zu anderen Auszeichnungen, wie zum Beispiel dem Premium Imperiale, eurer Meinung nach haben? Oder kann man die überhaupt vergleichen, beide?
Ich glaube, also der Premium Imperiale ist ja schon total etabliert und ist vor allen Dingen sehr hoch dotiert. Und ich bin gespannt, was das wird mit diesen Art Basel Awards. Also da sind schon gute Leute ausgezeichnet worden. Also unter anderem Adrian Piper ist dabei. Wirklich auch ganz interessante Künstlerinnen und Künstler. Das ist aber so ein bisschen einfach, glaube ich, so ein Versuch der Art Basel, nochmal was Neues zu machen. Also ich glaube, da geht es eigentlich vor allen Dingen darum, dass das von Hugo Boss gesponsert ist. Also es ging darum, nochmal ein Format zu entwickeln, wie man noch eine Kooperation mit einem Sponsor machen kann. Und die haben dafür die Talks sein gelassen. Also die hatten sonst auch immer so ein diskursives Programm, ein Talkprogramm, was eigentlich auch sehr aufwendig war, wo man sich nur fragt, wie viele Leute hören sich das eigentlich an, wenn die eigentlich auf die Messe gehen wollen. Und das haben sie jetzt dieses Jahr abgeschafft und stattdessen diese Awards, wo man dann halt wiederum so eine Preisverleihung hat, was so einen Event-Charakter hat. Und mal gucken, wie das funktioniert. Also ich glaube, das ist wirklich eher so ein Versuch, nochmal die Sponsoren zu binden.
An einem Werk wird in diesem Jahr wohl kaum einer vorbeikommen. Katharina Grosse wird nämlich den Platz vor den Messehallen in ein einziges Kunstwerk verwandeln. Es soll eines der größten Werke werden, die sie bis dato geschaffen hat. Elke, du hast Katharina Grosse in ihrem Atelier in Berlin getroffen. Was genau hat sie geplant in Basel?
Ja, das wird krass. Das wird vor allen Dingen pink. Also was sie macht, ist, dass sie also den gesamten Messeplatz in ein Kunstwerk verwandelt und zwar inklusive der Fassade von der Messehalle und der angrenzenden Architektur. Also der Boden wird erstmal so ausgelegt mit so einer Art Teer, also schwarz, was man hinterher wieder recyceln kann. Und dann sprüht sie darauf und auf die Fassade. Und das wird so ein abstraktes Werk in Pink und sie macht das mit sehr, sehr großen Sprühpistolen, die praktisch wirklich über 10, 15 Meter so eine Reichweite haben. Und ja, das dauert so 1-2 Tage, das zu malen und dann bleibt das halt genau eine Woche. Und das ist, glaube ich, wirklich faszinierend, weil man selber ja dann, man läuft ja immer über diesen Platz. Das heißt, man befindet sich in dem Kunstwerk, man kann so in das Bild reinlaufen und ich glaube, das wird richtig, richtig super.
Warum Pink?
Ich glaube, da hatte sie gerade Lust drauf. Also ich meine, sie man kann natürlich eine Künstlerin wie Katharina Grosse nicht wirklich fragen, was ist deine Lieblingsfarbe, aber ich hätte es gerne gewusst. Ich habe es dann auch so ein bisschen angedeutet und sie hat gesagt, so nee, hat sie nicht. Also sie hat keine Lieblingsfarbe und wenn jetzt gerade Pink oder auch Magenta dran ist, dann ist das halt gerade für sie, war das halt gerade ihre Wahl und sie hat andere Sachen ja in ganz anderen Tönen gemacht, Rot, Gelb, Blau und so, aber es geht bei ihr immer darum, die Farbe muss stark sein. Also das, was ich letztlich so rausgenommen habe aus dem Gespräch mit ihr, war, die Farbe muss ein Ereignis sein. Also sieht das fast philosophisch. Und deswegen denke ich mal, dieses Pink wird seine Wirkung nicht verfehlen.
Genau, und zu der Rolle von Farben in ihrem Werk hören wir sie jetzt auch nochmal selber.
Und ich wollte unbedingt, dass ein Bild ganz, ganz nah an einen herankommt. Also so wie vor die Hand, vor die Augen, so nah am Sinn, wie wenn ein Ball einem ins Gesicht fliegt, aber nicht trifft. So akut muss die Begegnung mit einem Bild sein. Okay. Muss höchste Erregung, Akutheit, Dringlichkeit und Katapultieren in diesem Moment verursachen. Und ich fand, dass mein Zugang zur Farbe mir ermöglicht, genau mit dieser Fähigkeit der Farbe auch zu arbeiten. Und
diese Werke, die entstehen in den meisten Fällen mit einer Spritzpistole. Warum?
Sie macht das immer so und es geht eigentlich darum, dass sie eine größere Reichweite hat und ihren Körper damit erweitert.
Diese Pistole erweitert deinen Körper, die gibt dem eine Reichweite, eine Fähigkeit im Raum, eine Skalierung zu erreichen, die weg ist vom kleinen Kritzel auf dem Papier. Mhm. Sondern du kannst dann mit der Pistole auch in einer Art und Weise Farben übereinander legen, die nass sind, wo die sich miteinander in eine ganz neue Liaison begeben, ohne sich zu verschmutzen, ohne verrührt zu werden. Ja, die können sauber bleiben und in dem Moment, wo die über eine andere Farbe gehen, die Liaison eingehen und dann wieder selbstständig weitergehen. Ja, das können die Schichten miteinander verflochten werden in einer Form, wie das gar nicht mit dem Pinsel ginge. Man könnte denken, es ist so ähnlich auch wie eine Leiter, die dich größer macht oder ein Lift. Oder auch natürlich ist die Düse der Pistole irgendwo im Raum. Die berührt ja nichts. Das ist so ein bisschen wie deine Augen, nicht? Also wo du hinguckst, kannst du auch mit der Düse sein, nicht? So ein bisschen. Also du gibst auch der Düse ein mehrdimensionales Arbeiten im Raum, was du mit einem anderen Farbauftrag gar nicht hättest.
Interessant finde ich auch, was sie im Gespräch mit dir über ihre Arbeitsweise gesagt hat.
Ich bin schon viel, viel mehr interessiert am denkenden Handeln als am vereinbarten Regeln und dann dem Hervorbringen einer vielleicht provokanten Setzung. Also das ist sicherlich nicht so eine Arbeitsform, die ich habe.
Genau, sie sagt, ihr Interesse liegt eher daran, am denkenden Handeln dran zu sein, als am vereinbarten Regeln. Was genau meint sie damit?
Ja, das ist kompliziert. Sie redet wirklich fast philosophisch über ihre Kunst. Und wir haben an der Stelle eigentlich darüber geredet, dass es ja gerade, also sie ist ja so seit 20 Jahren wirklich so im Geschäft. Und es gab ja schon so eine starke Vorherrschaft der Konzeptkunst, als sie so auf den Plan getreten ist. Und da haben auch viele Leute dann gesagt so, Katharina Grosse, das ist alles so bunt und so nach dem Motto, als sei das so ein bisschen unterkomplex. Und das ist es aber nicht. Für sie ist das wirklich fast phänomenologisch. Also es geht um die Erfahrung. Es geht um die Erfahrung der Farbe. Es geht nicht darum, jetzt auch vordergründig irgendwas inhaltlich zu provozieren, sondern es geht darum, diese Farbräume zu schaffen. Und was ich auch sehr schön fand, ist, dass sie sagt, was sie dabei macht, das ist ja praktisch, sie macht es so, wie sie es macht. Und die anderen machen konzeptuell eine ganz andere Malerei und sie alle zusammenarbeiten an einem großen Bild. So nach dem Motto, ich muss jetzt gar nicht so konzeptuell machen wie die anderen, irgendwie die können machen, wie sie wollen. Und letztlich sind wir wie ein Orchester und jeder macht seins und man spielt zusammen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, wie sie das gesagt hat.
Das ist ein schöner Gedanke, wie Kunst auch ja, sich gegenseitig inspirieren oder auch gemeinsam sein kann. Gerade ja auch bei so Gruppenausstellungen sieht man das ja auch, wenn KuratorInnen das sehr schön auch oder sehr gut und professionell schaffen, so Kommunikation auch zwischen Werken auch herzustellen. Jetzt haben wir ganz viel über die Kunst an sich und das Kunstmachen gesprochen. Das alles passiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Deswegen möchte ich nochmal zum Schluss einen kleinen Schwenk machen in Richtung Wirtschaft und Politik. Der Weltmarkt ist gerade sehr, sehr angespannt. Das hat auch Auswirkungen auf den Kunstmarkt. Laut Zahlen des aktuellen Art Basel Market Report ging der Umsatz 2024 um 12% zurück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dann ist da noch die sprunghafte Zollpolitik in den USA. Welche Auswirkungen hat das auf die Art Basel, Sebastian?
Ja, aufgrund der Sprunghaftigkeit kann man das noch nicht klar beantworten. Also wir haben mit Galeristen gesprochen, mit der Art Basel Direktorin auch, wie schon erwähnt, mit Michael Kruse. Und diese Unsicherheit ist halt total nervig für die. Also eine Zeit lang wussten sie gar nicht, wenn diese Zölle überhaupt kommen, wären dann auch Kunstwerke davon betroffen. Dann weiß man im Moment ja nicht, ob diese Zölle kommen, in welcher Höhe sie kommen. Wenn sie kommen würden, wäre das natürlich total blöd, weil dann, also salopp gesagt, wenn es irgendwie 20% wären, dann kostet halt das Werk, das ein Sammler in Basel kauft. Und die Schweiz wurde ja mit der EU da in einen Topf geworfen, in vielen Bereichen. Der das dafür 1 Million kauft, der muss halt darauf einfach 200.000 dann nochmal Zölle zahlen. Und das macht halt dann einfach den Kauf oder den Erwerb total unattraktiv. Ja, also das wären heftige Auswirkungen. Im Moment, man weiß es noch nicht, die Art Basel wartet ab. Es ist auf jeden Fall nicht vorteilhaft, auch diese Situation der Unsicherheit.
Ja, generell ist ja auch die Art Basel, da sind auch immer viele amerikanische Sammler und das ist auch immer, es ist wichtig. Also da gucken auch die Leute immer drauf. Also erstmal kommen Asiaten, das ist auch gut irgendwie, weil die gut kaufen. Aber der amerikanische Markt hat die stärkste Nachfrage für zeitgenössische Kunst. Und wenn die Amerikaner da sind und in Kauflaune sind, läuft es eigentlich immer gut. Und das ist halt wirklich gerade schwierig. Aber das gibt natürlich dann wiederum auch den europäischen Sammlerinnen und Sammlern die Chance, eben dann nicht immer zu spät zu kommen. Also das passiert in Basel ja auch, ne? dass die manche immer die Werke nicht kriegen, die sie vielleicht haben wollten und sich nicht so schnell entscheiden können und so. Das heißt, nimmt so ein bisschen Tempo raus. Und naja, Maike Kruse, was soll sie machen? Sie hat natürlich gesagt, dass ja, also gerade für die mittleren Galerien und für die Leute, die wirklich inhaltlich sammeln, das vielleicht gar nicht so ein schlechter Moment ist. Und das stimmt natürlich auch auf eine Weise.
Ja, es wird auf jeden Fall auch interessant sein für uns zu sehen, was die Galerien dabei haben. Also auch die Frühjahrsauktionen jetzt in New York waren total enttäuschend. Da wurde viel weniger verkauft als in den Vorjahren. Und selbst die sogenannten Blue-Chip-Künstler, also die immer als sichere Nummer galten, die verkaufen sich im Moment halt auch nicht mehr. Und ja, wenn man überhaupt was Positives daran sehen will, dann halt wirklich, dass die Galerien mehr experimentieren können, weil sie einfach nicht wissen, was sich verkauft und dann vielleicht auch Positionen dahin bringen, von denen man noch nicht 100-mal gehört hat.
Also ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht zynisch, aber interessanterweise auch kann so eine sehr vertragte Situation auch einen positiven Effekt haben, beziehungsweise könnten sie einen positiven Effekt dafür sich rausziehen. Mir fällt jetzt das richtige Wort dafür nicht ein, aber versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht zynisch, es ist nicht traurig, es ist nicht bitter, es ist irgendwie so irgendwas dazwischen, oder?
Ja, es ist in der Kunst ja auch immer so, dass gerade in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen durchhängt, im Top-Segment des Marktes, ist es so eine Erholungsphase für die Leute, die wirklich inhaltlich denken. Also es ist ja auch für viele, auch für Galerien, also nicht nur für die Künstlerinnen und Künstler, sind ja die hohen Preise, das ist ja auch nicht immer toll. Also das ist eigentlich ja auch ein ganz schöner Stress, weil da muss man immer dieses Niveau halten und dann geht es halt ganz viel um Geld und so. Und das ist, wenn die Preise insgesamt auch niedriger sind, dann kann man sich mehr über Inhalte unterhalten. Und das ist dann auch so eine Art Entspannung. Mhm.
Im besten Fall ja. Im schlechtesten Fall werden die Großen noch größer. Das war eigentlich die Entwicklung der vergangenen Jahre, wo dann einzelne Galerien wirklich eine Weltmachtstellung haben und so groß sind, dass sie auch den Museen und Institutionen dann schon mehr oder weniger direkt sagen können, was die vielleicht noch in ihren Ausstellungen berücksichtigen sollten. Und das wär fatal, wenn sich die Entwicklung noch fortsetzen würde.
Das stimmt natürlich. Ja, jetzt hast du leider meinen positiven Dreh hast du jetzt mit deinem Realismus wieder völlig zurückgedreht. Aber du hast natürlich recht, wenn man sich das anguckt, was die Megagalerien, dass die in den letzten Jahren immer weiter gewachsen sind. Und alle reden immer davon, dass natürlich für die kleineren Galerien es diese ganzen Chancen gibt und so. Aber in Wirklichkeit bauen die dann die Künstler auf und dann kommt Gagosian oder Hauser und Wirth und greift die ab und macht dann das Geld. Ja, so sieht's aus.
Also die von der Krise profitieren, sind eigentlich die ohnehin schon groß sind.
Wahrscheinlich. Mal gucken.
Jetzt recht verkürzt gesagt.
Die können auf jeden Fall, die haben mehr Durchhaltevermögen, ne? Also allein eine Messeteilnahme kann für eine kleinere oder mittelgroße Galerie, kann das halt ein super Sprungbrett sein, aber es kann auch der Todesnagel sein. Also die haben da Kosten im sechsstelligen Bereich. Und wenn die das durch Verkäufe nicht wieder reinholen, dann müssen die vielleicht auch die Türen dicht machen am Ende des Jahres.
Art Basel und dann pleite. Das ist, glaube ich, gar nicht so wenigen passiert. Das ist auch richtig.
Oje, dann drücke ich mal allen die Daumen, dass es gut geht. Nochmal ein anderes Thema, ein eher politisches, würde ich vermuten. In den vergangenen Jahren hat die Art Basel ja weltweit auch expandiert. Es gibt Dependenzen in Hongkong, wir haben es schon angesprochen, Miami, Paris und nun auch in Katar. Die Reaktionen sind gespalten. Manche sprechen gar von Doppelmoral. Wie seht ihr das? Wie schaut ihr da drauf?
Also ich sehe das pragmatisch. Also die Art Basel ist halt mittlerweile ein international agierender Konzern. Das gehört ja auch zu einem, also es gibt eine große Beteiligung von einem amerikanischen Konzern an der Art Basel. Das ist einfach nicht mehr die Messe Schweiz oder so, sondern die agieren international. Und wenn man sich anguckt, wie funktioniert der Markt international, dann macht es total Sinn, dass man diesen Bereich geografisch auch besetzt, weil dort gibt es eine rasante Entwicklung in der Kunst. Also da wird wahnsinnig viel investiert in zeitgenössische Kunst. Dort gibt es hervorragende Kuratorinnen und Kuratoren. Da wächst gerade ganz viel nach und deswegen macht das total Sinn. Trotzdem haben natürlich erstmal alle so ein bisschen die Augen verdreht. So ja, Katar, klar, die wollen da Geld machen und so. Aber ja, ich meine, sie sind ein Wirtschaftsunternehmen. Und es gibt, wie viele andere Wirtschaftsunternehmen machen im Moment Business mit Ländern in der Region, also da ist die Art Basel ja nicht die einzige.
Ja, und in Sachen Doppelmoral muss man immer gucken, in welche Weltregion man blickt. Also ist dann Katar so viel schlimmer die Bedingungen, als die vielleicht in den USA bald sein werden? Die Awards, die du vorhin erwähnt hast, wenn man sich anguckt, wer da jetzt mal nominiert ist dafür, das folgt schon noch so diesem alten woken Gedanken der Kunstwelt. Also da sind viele queere Aktivisten dabei, Leute, die sich für gesellschaftliche Emanzipation einsetzen und so weiter. Und es wäre ja wünschenswert, wenn es auch weiterhin so bleibt. Das sind ja auch keine Partikularinteressen, sondern so Grundlagen der Menschenrechte, wenn man so will. Aber wirtschaftlich sehen wir ja schon, wie die Firmen vor Donald Trump einknicken und dann alles, was irgendwie mit, wo das Wort Frau nur erwähnt wird, aus ihren Programmen streichen. Insofern kann Katar da derzeit vielleicht sogar weltoffener sein als so manches Förderprogramm an einer amerikanischen Uni.
Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube 2026, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, soll die erste Messe dort stattfinden.
Genau, im Februar. Sehen. Wir berichten dann live.
Wir werden hinfahren, auf jeden Fall.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, vielen Dank für das Gespräch hier bei mir, Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopolmagazin. Wir haben über die Art Basel gesprochen, die ansteht und ja, auf die ihr euch, glaube ich, schon sehr, sehr freut.
Das tun wir.
Danke dir.
Ja, spannende Hintergrundgespräche mit KünstlerInnen. Was ist gerade angesagt in den Galerien und Museen? Und ja, wo geht's eigentlich hin im Kunstmarkt? All das besprechen wir hier zweimal im Monat im Kunst und Leben Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Es ist mir immer eine sehr große Freude für euch, hier die Fragen zu stellen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann sagt es gerne weiter. Folgt uns im Podcatcher eurer Wahl und lasst gerne ein paar Sternchen da, einen Daumen hoch oder einen Kommentar, je nachdem, was es da für möglich ist. Bei euch gibt. Wir freuen uns da in jedem Fall ganz, ganz doll drüber. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.